Prost.
Prost.
Wiu, wiu. Das war die Sirene.
12 Uhr.
Samstag.
Samstagmittag.
Ja, wir sind wieder da.
Hurra. Diesmal mit Ton.
Hoffentlich. Wenn gar kein Ton ist, dann sind wir halt nicht wieder da. Dann kriegt das eh keiner mit.
Eben.
Ja, die 60er Jahre.
Richtig.
Wir stecken immer noch drin.
Das wird auch noch ein bisschen so dauern, habe ich das Gefühl.
Ja. Erzähl mal.
Ich?
Ja. Dein erstes Kinoerlebnis.
Ja, das waren die 60er, tatsächlich.
Ah, hab ich vermutet, war mir nicht ganz sicher.
Ja, doch, mein Papa hat mich an die Hand genommen und dann ging es in ein relativ kleines Kino, ins Bavaria. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt.
Das sagt mir definitiv noch was, das war das kleinste von den dreien.
Dreien? Wir hatten früher mal 6.
Ja, als ich klein war, waren es nur 3, nur in Anführungsstrichen.
Ins Bavaria und ich hatte so ein kleines bisschen Schiss in the Books.
Warum?
Kino war damals ja Ersatz fürs Fernsehen, ne? Und das war, soweit ich mich erinnere, Tarzan. Mit Johnny Weissmüller.
Ein deutscher Film.
Nö, das war schon eine amerikanische Produktion, aber nur weil der Johnny Weissmüller hieß, war das ja kein deutscher Schauspieler.
Johnny Weissmüller war US-amerikanischer Schwimmer, Wasserballspieler und Filmschauspieler.
Richtig. Ja, guck mal. Ja, das war kein Deutscher. Naja, jedenfalls, das war Tarzan, an die Handlung kann ich mich nicht mehr erinnern. Das war ja so aufregend, weißt du, der große Raum, diese riesen Leinwand, die Leute, die um einen rum saßen, war schon toll.
Wenn du an die 1960er denkst, filmtechnisch, fallen dir da Filme ein oder ist es eher vermischt von dir, dass du nicht weißt, welches wann in welchem Jahrzehnt war?
Mir fallen welche ein, aber die habe ich fast alle erst später gesehen.
Mhm.
Ich weiß aber, dass sie aus den 60ern sind. Zum Beispiel ganz spontan Psycho.
Mhm. Hitchcock.
Und die Vögel, wo du gerade sagst, Hitchcock.
Ja.
Frühstück bei Tiffany.
Ja.
Und ich habe noch gar nicht so lange her tatsächlich gelesen, das Dschungelbuch ist auch aus den 60ern. Das wusste ich vorher nicht.
Oh ja.
Ja, dann natürlich so den ein oder anderen Western.
Mhm.
Ne? Zwei glorreiche Halunken oder Spiel mir das Lied vom Tod ist, glaube ich,
ja,
auch aus den 60ern.
Ja,
ne?
Ist er, genau.
Ja.
James Bond.
Ja, hier, ein ganz wichtiger Film. Help. Die Beatles haben einen Film gemacht in den 60ern.
Der hieß
Die
Help?
Die waren ja... Was?
Der hieß Help?
Ich meine Help.
65, ja.
Help, beziehungsweise Hihi, Hilfe.
Hihi, Hilfe. Ja, ich habe es auch gerade gesehen. Das ist die deutsche Übersetzung. Das ist der deutsche Titel. Die Deutschen und ihre Titel, ne? Also, da können wir auch gerne nochmal drüber sprechen, wie interessant manche Filmübersetzungen sind.
Da sehe ich jede Woche. Du weißt ja, wir schauen ja momentan immer wieder die Lewis-Filme.
Mhm.
Diese Übersetzungen, die da teilweise auftauchen,
ja.
Da sträuben sich dir die Haare.
Ja.
Die haben mit dem eigentlichen Titel gar nichts mehr zu tun.
Ja, ja.
Ich weiß auch nicht, warum die das machen. Ich meine, die...
Das Absurdeste, was ich jetzt heutzutage finde bei Filmtiteln, bei deutschen Filmtiteln, dass die teilweise dem einen neuen Titel geben, aber den dann auch auf Englisch.
Ja, das ist ja total absurd.
Hast du das mal mitbekommen? Manchmal sieht man neue Filme und dann, ja, teilweise gab es das schon früher oder vorher mal, dass sie dann eine deutsche Übersetzung hatten, aber dann halt mit dem englischen Untertitel oder so in Referenz zu dem Originaltitel. Aber mittlerweile gibt es manchmal Filme ins Deutsche übersetzt, also mit deutscher Synchro, die dann einen neuen Titel bekommen, aber der neue Titel ist auch Englisch.
Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was das soll.
Die Begründung, die ist mir ein bisschen fern. Also wer würde mich mal interessieren, da würde ich mal mit dem irgendwie Studio-Boss oder so reden wollen, um zu verstehen, was dahinter steht.
Meinst du, dass du da eine vernünftige Antwort kriegst?
Ich denke schon. Ich denke, die sind schon stolz auf ihre Arbeit und haben auch Gründe für ihre Arbeit.
Na gut. Übrigens, ein Film fällt mir noch ein. Den kennst du und ich und überhaupt ganz viele. Mary Poppins.
Mary Poppins. Ja, also
so ein paar Filme kenne ich da noch.
Du verbindest ein bisschen was mit den 60er Jahren. Das ist schon mal ganz gut, denn ich habe mir vor Jahr vorgenommen, dass ich mich ein bisschen um Film kümmere in einem Jahrzehnt. Und ich habe wieder einen Fokuspunkt gesetzt diesmal. Zwei an der Zahl. Das eine Mal gucken, möchte ich einmal mit dir auf die deutsche Filmgeschichte gucken aus den 60er Jahren. Und das zweite, weil es auch chronologisch halt an späterer Stelle geht, die Veränderungen in Hollywood. Das sind so die zwei Punkte, die ich einmal kurz mit dir durchspreche und mal gucken, ob du davon was mitgekriegt hast oder ob du da drüber auch was weißt. Also, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber als ich über die Filmgeschichte der 50er sprach, hatte ich so ein bisschen erzählt, dass im Zusammenhang mit dem Wirtschaftswunder und es da so einen Boom gab, so einen Kinoboom sozusagen. Und gerade in den 50er Jahren auch in Bezug auf die Nachkriegszeit halt der Heimatfilm relativ groß angesehen war in Deutschland. Und es war eigentlich alles großartig mit dem Zusatz, dass Ende der 50er Jahre der Fernseher ja dann Einzug hielt in die deutschen Haushalte und dadurch so einen kleinen Knick gegeben hat. Die hatten aber erst gedacht, so von mir, ja, okay, das ist normal, das muss ich einfach halt einpendeln. Also wir müssen halt einfach sehen, wie das weitergeht, aber ne,
ja,
macht ja nichts, kriegen wir schon hin. Das Problem war aber, dass mehr oder weniger, die nennen das schon Kinosterben in den 60er Jahren, weil es richtig weit zurückgegangen ist, die Zuschauerzahlen. Abgesehen davon, dass das der Fernseher Einzug genommen hat, war einfach auch die Tatsache, dass sich ganz viele Filme und Kinos nicht halten konnte, weil sie häufig auch den Erwartungen der Zuschauer nicht entsprachen, die Filme, die
mit dem Begriff kann ich entfernt was anfangen, den habe ich gehört.
Kinosterben?
Kinosterben. Allerdings, naja, in dem jugendlichen Alter ist das nicht so relevant, dass es dann auch wer weiß, wie im Hinterkopf bleibt. Ne?
Das Ding ist, dass tatsächlich Anfang, also zwischen den 50er und 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre, hat sich teilweise jährlich die Zuschauerzahl um zweistellige Prozentzahlen verringert. Also bis zu dem Punkt, was war hier, ja, zwischen 56 und 62 hatte sich die Zahl der Kinobesuche fast halbiert und war von 817 Millionen auf 443 Millionen gefallen.
Also, ja, guck mal, das ist schon mal eine Hausnummer.
Ja, und ja, aber man muss dazu halt sagen, im selben Zeitraum, die Zahl der Fernsehteilnehmer um mehr als das Zehnfache gestiegen, von knapp 700.000 auf 7,2 Millionen.
Ist aber letztendlich auch nicht überraschend, oder?
Nee, also also ich finde, da sieht man schon eine Korrelation zwischen den beiden. Nur das war natürlich so, das war in den 50er Jahren, gab es diese ganze von wegen das Kino um die Ecke und die ganzen kleinen Kinos. Die mussten halt alle zumachen in den 60er oder Anfang der 60er Jahre unter anderem. Kinos in Dörfern, Gemeinden, überall, wo was aufgeploppt war in den 50er Jahren, das ging jetzt alles den Bach runter, weil das sich nicht mehr rentierte. Das heißt hier, die größte Überlebenschance hatten in den 60er Jahren Kinos in Gemeinden zwischen 10.000 und 100.000 Einwohnern. Also darunter konntest du es eigentlich vergessen. Ich bin dann bei meiner Recherche auf über ein Wort gestolpert und ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Und zwar das Oberhausener Manifest.
Das Oberhausener Manifest?
Mhm.
Wow.
Noch nicht gehört?
Nee, das ist mir echt neu.
Ich habe davon tatsächlich auch noch nie gehört. Das fand ich ganz spannend, denn Bezug nochmal auf Heimatfilme und so weiter. Und diese Bewegung kann man tatsächlich hinterher in Hollywood sich auch angucken. Da kann man auch mitbekommen. Es gab, wie wir schon häufig sagten, in den 60er Jahren, das war eine bewegte Zeit. Viel Fokusänderung, viel Gedankenänderung, viel Gedankengut, was neu formuliert wurde. Anfang der 60er Jahre hattest du von der Kuba-Krise erzählt. Ende der 60er Jahre die Studentenbewegung. Also schon so.
Ja, die 60er waren natürlich eine Zeit, wo unheimlich viel passiert ist.
Ja, und dementsprechend.
In allen Bereichen.
Ja, und das hat sich halt ebenfalls auch in der Filmkultur wiedergespiegelt. Denn dieses Oberhausener Manifest, das war eine Erklärung, die am 28. Februar 1962 anlässlich der 8. Westdeutschen Kurzfilmtage Oberhausen in einer Pressekonferenz abgegeben wurde. Und dieses Oberhausener Manifest hatte hinter diesen Namen bekommen, aber es hatte ursprünglich den Titel Papas Kino ist tot.
Oh.
Da guckst du.
Da guckst du. Und was guckst du?
Es war Im Endeffekt war dieses Oberhausener Manifest nicht unbedingt eine neue Anleitung, wie es laufen sollte, sondern eher eine Kritik an der Art und Weise, wie es da zu der Zeit gerade lief im Kino. Und es war unter anderem auch die Tatsache, dass sich halt nicht um Kunst gekümmert wurde im Film, sondern dass es viel auch mit Wirtschaft zusammenhing. Weil Wirtschaftswunder, Boom des Kinos, die haben halt,
Ja.
ne, die haben große Kritik auch daran geäußert, das kommt von der Frankfurter Schule, dass eine Kulturindustrie herrscht und halt da Kulturgut zu Ware wird, was eigentlich nicht der Sinn von Kultur ist.
Das ist richtig, aber andererseits glaube ich auch, dass, oder kann ich mir vorstellen, dass es hauptsächlich um Unterhaltung ging zu der Zeit noch.
Naja, das ist halt der Punkt
Ja?
der 50er Jahre. Ja, da war dieser Eskapismus, also dieses Weg von der Realität, war ja viel im Fokus mit den Heimatfilmen. Und zu der Zeit gab es ja auch diese großen Genres, Abenteuerfilme, Western und Komödien in der goldenen Ära von Hollywood. Sodass, ja, aber das Problem an der ganzen Sache, was da auch kritisiert wurde, ganz viel, war die Tatsache, dass die Fäden in der Hand von den Produktionsfirmen gehalten wurden. Und da am Ende, die hatten am Ende immer das Sagen und darauf basierend war immer das Geld im Vordergrund.
Ja, die Wirtschaft.
Die Wirtschaft. Also, was zieht, was läuft, was funktioniert bei den Zuschauern, davon machen wir mehr und davon, und deswegen, ja, dann geht halt Kreativität und Kunst vielleicht auch verloren.
Zwangsläufig wahrscheinlich.
Und dieser Konflikt, der wurde halt dort geäußert und dann wurde, das wurde von 26 junge deutsche Filmemacher und Regisseure, deren Wunsch war oder deren Forderung im Endeffekt war hauptsächlich, dass sie gesagt haben, am Ende sollte die Macht über den Film beim Regisseur liegen. Und er sollte nicht vorsprechen müssen, erstmal von wegen, darf ich das so machen, darf ich jenes so machen, sondern der sollte die Person sein, die über das Produkt entscheidet, weil der die Vision am Ende hat.
Ja, und der natürlich dann auch mit dem Film selber unter Umständen was ausdrücken will.
Genau. Und dadurch übernahmen die Regisseure künstlerische Aspekte bei der Filmproduktion, wie Drehbuch und Schnitt. Und daraus etablierte sich dann der Begriff Autorenfilme, die halt ein bisschen mehr auf den Inhaltsaspekt gucken wollten als
Und
auf den Entertainment-Aspekt.
das ist jetzt durch dieses Oberhausener Manifest festgemacht worden?
Naja, dieses
Okay.
Manifest ist mehr oder weniger, eigentlich war das eine Pressemitteilung von 26 Autoren und Regisseuren, also 26 Filmmenschen, die gesagt haben, irgendwas stimmt hier nicht, wir müssen was ändern. Und die haben diese Presse, nicht Pressemitteilung, aber wie nennt man das, wenn so eine Veranstaltung, wo ganz viel Presse hinkommt?
Eine Präsentation oder was?
Nein, eine Presse.
Presseerklärung.
Nein, wenn ich mich, also wenn am Ende von einem Fußballspiel, wenn der Trainer da was sagt,
Konferenz, Pressekonferenz.
Pressekonferenz, vielen Dank.
Bitteschön. Du brauchst nur über Fußball reden,
Ja, ich
dann weiß
merke
ich
schon.
schon, was du willst.
Also die haben eine Pressekonferenz gehalten, haben dort diese Erklärung mit dem Titel Papas Kino ist tot vorgelesen, haben dann hinterher auch noch eine Fragerunde gehabt und daraus hat sich dann der Name Oberhausener Manifest entwickelt.
Okay.
Und das war unter anderem, weil das halt diese Oberhausener Gruppe war, die das quasi gepusht hat, dieses Ding. Es war jetzt aber nicht säkulär, ach säkulär, es war aber nicht nur im deutschsprachigen Film so, dass diese Kritik herrsche, sondern es lehnte sich unter anderem auch an internationale Strömungen an, die schon existierten. Also in Frankreich nannten die das nämlich anders. Nouvelle Vague, Vague, irgendwas Französisches. In Großbritannien war es Free Cinema, Cinema Novo. Also es gab eigentlich in allen Ländern gab es diese Bewegung Anfang der 60er Jahre, dass da was nicht stimmt mit dem Film und da muss was sich ändern. Und daraus entstand dann der neue deutsche Film.
Ja,
Der neue deutsche
okay.
Film unter anderem halt geprägt von neuen Ideen und die haben halt ein bisschen mehr ausprobiert. Und daraus ist auch dieser Trend entstanden, dass man halt sich mehr mit kritischen Sachen auseinandersetzt und mehr mit Sachen auseinandersetzt, die vielleicht auch lebensnahe sind, als das, was man
Beispiel
kannte.
Fassbender
Zum Beispiel. Genau.
mit seiner Muse Hanna Schegula.
Genau, Oberhausener Manifest. Gab danach auch noch von vielen, also das Oberhausener Manifest ist von 1962. Danach gab es noch die neue Münchner Gruppe, die in eine ähnliche Richtung gegangen ist und wodurch die das halt auch nochmal gepusht hat. Und das Brot der frühen Jahre, sagt dir das was?
Nee. Wobei ich jetzt allerdings auch sagen muss, dass in den 60ern ich in einem Alter war, wo ich mehr mich orientiert habe an Abenteuer und diese Geschichten. Und vor allen Dingen, das ist wie bei der Musik gewesen, da kommen wir ja noch irgendwann mal drauf, der Einfluss immer im Umfeld ging natürlich in die Auslandsmusik und Auslandsfilm.
Mhm.
Eben halt diese Geschichten wie Hitchcock, Western, Tarzan-Filme und so weiter, ne?
Ja, da muss man aber dazu sagen, neben diesem, wir wollen künstlerischer sein und wir wollen ein bisschen artsy sein, hat der deutsche Film dann aber auch noch einen zweiten Strang gehabt, Ende der 50er und zu Beginn der 60er Jahre, der dir bekannt ist. Denn das waren die Edgar Wallace und die Karl-May-Reihe.
Ja.
Karl-May.
Natürlich. Winnetou 1 bis 3.
Genau. Der Schatz im Silbersee 62. Und das war so der erste, der die Kassen füllte.
Edgar Wallace, der Hexer.
Ja. Und was so auch in Deutschland gern sich verkauft oder gut sich verkauft hat, war Sex. Sex Sells. Schulmädchenreport zum Beispiel war auch in den 60er Jahren.
War das in den 60ern?
Mhm. Was Eltern okay. nicht für möglich, ach nee, das war 1970, das war exakt 19, das war am Ende. Aber okay. was Eltern nicht für möglich halten, des Schulmädchenreports erster Teil.
Was ich auch viel gesehen habe oder wo ich einige Filme gesehen habe, waren die mit Heinz Erhardt.
Mhm.
Deutsche Filme. Mhm. So der letzte Fußgänger.
Mhm. Ja, das war
ein Beispiel.
In den 60er Jahren die sogenannten Lümmel- und Pauker-Filme.
Oh ja, der Lümmel von der ersten Bank.
Genau, und Peter Alexander, Peter Krause und Conny
Frobus.
Okay. Wurden abgelöst von Roy Black, Gitte und Rex Gildo.
Ja.
Das waren so die...
Heute schmunzelt man höchstens, aber damals waren das schon...
Ja, aber auf der anderen Seite finde ich halt auch, wenn man sich das anguckt und man auch da wieder dieses Mehrspurige sieht, dass man sagt von wegen, da ist eigentlich für jeden was dabei. Jemand, der...
Ja.
halt tiefsinnige Dramatik haben will und eine Auseinandersetzung mit Geschichte und Gesellschaft und Kultur oder jemand, der sagt, ich will mich hinsetzen und mich einmal kurz unterhalten lassen. Ich will mal einmal ein Abenteuer erleben.
Einfach mal die Gedanken laufen lassen.
Genau.
Ne? Alexander, ich habe das mal aufgerufen, im Weißen Rössel. Freddy und die Melodie der Nacht. Ach, du ahnst es nicht. Die junge Sünderin, das war, glaube ich, schon wieder etwas tiefsinniger. Fällt mir jetzt gerade mal so spontan ein. Es gab damals einen Film mit Hildegard Knef.
Mhm.
Da hatte sie eine sehr für die damalige Zeit sehr freizügige Szene. Mhm. Da ging, ich weiß aber jetzt nicht, ob das aus den 60er waren. Diese Szene ging wirklich viral.
Mhm.
Durch Presse und. Also das war zur damaligen Zeit anscheinend dann doch sehr, sehr frivol, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Dass dieses Oberhausener Manifest, das wurde halt relativ doll mit Häme beäugt. Also die Leute waren so, ja, die Hochnäsigen, die Leute.
Ja, jetzt wollen wir wieder was Neues und alles Neue wird runtergemacht, ne?
Ja, genau.
Kennen wir doch.
Ja, das ist also so der Punkt gewesen, an dem so dieser Moment nach der Nachkriegszeit, in der es hieß, wir wollen vielleicht ein bisschen raus aus dem, wir wollen uns unterhalten lassen, wir wollen einmal abschalten dürfen, ist geworden zu, aber was gibt's noch? Was können wir noch machen?
Ja, wie wir ja schon gesagt haben, in den 60ern gab es eine Menge Wandel, ja. Und zwar in allen Bereichen. Ne? Nicht nur in der Weltpolitik oder sonst irgendwo, sondern auch im Altbahn, Film, Kultur, Musik, es ist da extrem viel los gewesen. So gesehen bin ich manchmal, für die Zeit war ich eigentlich schon fast wieder zu jung.
Mhm.
Zumindest für die erste Hälfte der 60er.
Um das zu erleben.
Um das bewusst zu erleben. Denn viele Dinge muss man ja auch ernst wirklich zugeben. Viele Dinge hat man hinterher erfahren. Man hat sie hinterher gesehen, hinterher gehört, man hat sie gelesen. Viele Dinge vermischen sich jetzt mit den Erinnerungen. Manchmal meint man, man erinnert sich wirklich daran, dabei ist es dann irgendeine Info, die sich irgendwo im Gedächtnis eingegraben hat.
Hm. Hier, Rainer Werner Fassbinder mit Liebe ist kälter als der Tod.
Oh, kenn ich auch nicht.
69. Achso, ein kleiner Funfact noch, 1961 hielt die Jury des Deutschen Filmpreises keinen deutschen Film der höchsten Auszeichnung für würdig.
Oh,
so
also
sehr,
Höchststrafe.
So sehr war der... die Branche in der Krise. Und Krise ist auch die Überleitung für den zweiten Teil, den ich erzählen wollte. Und zwar, das ist der internationale Bereich. Wie gesagt, also diese ganze Kulturbewegungsgeschichte, Autorenfilme und Fokus auf den Regisseur ist nicht nur in Deutschland der Fall gewesen, aber in Hollywood begab es sich halt noch ein klein wenig anders, weil natürlich Amerika, Hollywood nicht direkt ein Nachkriegsland war.
Okay.
Ne, also natürlich, die hatten auch im Krieg zu tun und Pearl Harbor wurde auch angegriffen und so, aber ansonsten haben die ja mehr oder weniger ihr Ding weitergemacht. Das Ding ist nur, und das hatte ich glaube ich auch schon erzählt, dass Hollywood sich ja schon aus dem Stummfilm heraus entwickelt hatte und die 50er, 60er Jahre bis Ende der 60er Jahre ist so die sogenannte goldene Ära von Hollywood, wo diese drei Bereiche hauptsächlich gemacht wurden, das war Abenteuer, Komödie und Western. Und diese drei Bereiche wurden in verschiedenen Variationen immer wieder neu aufgelegt, immer wieder was Neues, aber es waren eigentlich immer dieselben Sachen. Und es gab auch immer dieselben Schauspieler. Für den Western war John Wayne immer zuständig. Für die Komödie war immer Cary Grant. Und für den Abenteuerfilm war immer Errol Flynn.
Oh ja, der schöne Errol.
In dieser Zeit. Auf jeden Fall, das waren so die Großen. Das Ding war, dass gen Ende der 60er Jahre hatte sich das alles ein bisschen totgelaufen, weil es einfach immer wieder dasselbe war. Die ganzen großen Filmemacher wie Hitchcock, die waren alle irgendwie fast fertig mit ihren Werken. Also ne, Vögel und Psycho und die ganzen Sachen, die kamen halt am Anfang der 60er raus.
Mhm.
Und die ganzen Produktionsfirmen wurden geleitet von, ich sag's gerne, alten weißen Männern.
Ja.
Die ihre Position bekommen haben, als es noch einen Stummfilm gab.
Okay,
und da
die haben sich also dann rüber gerettet.
Und da muss man ja dann sagen, jemand, der so lange im Beruf ist und eventuell nicht bereit ist, neues Blut reinzulassen, wird nicht unbedingt immer up-to-date mit den Trends sein.
Ist in der Regel zum Scheitern verurteilt.
Das war ja auch, diese goldene Ära war ja auch die Zeit, wo die Schauspieler ja Verträge mit den Produktionsfirmen hatten. Also so eine SC. Die von Zauberer von Oz.
Judy Garland.
Ja, so eine Judy Garland. Die war halt nicht irgendwie mit einem Agenten unterwegs und hatte irgendwie irgendwelche Verträge, die sie machen konnten, sondern die war dann unter, ich weiß nicht, ob es Paramount oder Warner Brothers war, aber auf jeden Fall hatte die irgendeinen Vertrag mit einer dieser Produktionsfirmen und hatte auch die Verpflichtung, dann da Filme zu machen.
Okay.
Aber die Produktionsfirma hatte auch das Recht, sie an andere Produktionsfirmen zu verleihen. Dass sie dann für einen anderen Produktionsfirma dann einen Film dreht mit. Da haben die natürlich gut. Also weißt du, wieso so ein Fußballer, der dann einen anderen Verein verliehen wird.
Also wie im Fußball früher Menschenhandel.
Genau.
Okay.
Das zeigt aber auch, wie groß Macht die Firmen hatten, diese Produktionsfirmen. Und dass aber dann der Fokus auch wieder auf Wirtschaft und auf Produktion und lass mal was raushauen, was Geld macht, lag. Und auch da stellte sich relativ bald dann heraus, da ist die Sackgasse erreicht. Wir bis dahin und dann kommen die Leute einfach nicht mehr ins Kino, weil es ist einfach nichts Neues, nichts Schickes mehr.
Es wird langweilig.
Genau.
Schätze ich mal.
Humphrey Bogart, Gary Cooper waren dann schon verstorben. Cary Grant und John Wayne, die wurden alt. Wollte man vielleicht auch nicht mehr sehen. Ja, und dementsprechend musste eigentlich was sich ändern. Aber die Studios hatten Mitte der 60er Jahre nur die Lösung, dass sie Monumentalfilme drehten und Musicals. Also Dinge, die Geld brachten.
Ja.
So Ben-Hur zum Beispiel war aus den 60er Jahren.
Mhm.
So, und dann setzte sich etwas durch, das ähnlich wie halt in Deutschland oder auch in Europa zu einer Veränderung des Films führte. Und das waren dann Filme, die gesellschaftskritisch waren, die zum Nachdenken anregten, die irgendwie anders waren, die teilweise absichtlich mit den Stereotypen aus den drei bekannten Genres spielten und genau entgegengewirkt haben, genau das Gegenteil gemacht haben.
Mhm.
Da war zum Beispiel die Reifeprüfung mit Dustin Hoffman.
Ja, der sagt mir auch was.
Ja, der frustrierte College-Absolvent gegen die langweilige, moralisch korrupte Spießerwelt der Elterngeneration rebelliert. Da war Easy Rider mit Dennis Hopper, das dreckige Dutzend.
Nee, sagt mir nichts.
In den Western gab es Sie kannten kein Gesetz, Zwei Banditen.
Zwei Banditen kenne ich.
Komödien, Woody Allen.
Mhm.
Kam damit auf. Mel Brooks.
Ja.
Horrorfilme wurden halt auch bekannter und auch Science-Fiction-Filme. Planet der Affen.
Planet der Affen, ja klar, den habe ich auch gesehen. Odyssee?
Odyssee im Weltraum. Weltraum. 2001 Odyssee im Weltraum ist von 68. Ja. Den von Stanley Kubrick, den habe ich gesehen. Hast du den auch gesehen?
Ja.
Ich bin nicht intellektuell genug dafür.
Ich habe mich hinterher gefragt, warum ich es gemacht habe.
Ja, vielleicht ist das aber auch genau der Effekt, der erzielt werden soll. Dieses, was war das?
Möglich.
Warum war das?
Ich weiß es nicht.
Was war da los? Das war so meine Frage, was war das?
Da sind schon zwei.
Ja, und das sind halt alles Filme, die irgendwie anders als dieses Ursprungsrezept waren und dementsprechend neues Interesse an Film und Fernsehen gebracht haben. Und auch da, das wird so im nächsten Schritt gesagt, ist der Regisseur die strippenziehende Person in der ganzen Geschichte. Mhm. Der sogenannte Auteur wird er hier genannt. Was aber dann halt wahrscheinlich so ein bisschen zurückführt wieder auf diese französische Bewegung, diese Nouvelle Vague. Ich kann das nicht aussprechen.
Musst du auch nicht.
Ja, und ich habe so beim Lesen den Eindruck, das ist aber jetzt eine ganz, ganz oberflächliche Theorie von mir, beim Lesen so ein bisschen den Eindruck, als ob Hollywood so ein bisschen rübergeschielt hat nach Europa und nicht so dieses, wir gucken immer nach Amerika, was macht der große Bruder, sondern dass tatsächlich Hollywood ein bisschen rübergeschielt hat und gesagt hat, Moment mal, was machen die denn da? Das sieht ja irgendwie ganz cool aus, wollen wir das auch mal ausprobieren?
So ein bisschen kopiert, so ein bisschen abgeluschert.
Abgesehen, ja, weil einfach auf der Grund der Tatsache, dass in Europa das ja schon Anfang der 60er Thema war mit dem Oberhausener Manifest. Und diese neue Welle, die New Hollywood Welle, Ende der 60er, 67, datiert wird. Und deswegen.
Ist aber erstaunlich, dass die Amis mal ein bisschen später sind als die Europäer.
Ja, das hatte ich halt auch. Aber eventuell einfach, wenn man drüber nachdenkt, ergibt es ja Sinn, weil Deutschland oder auch Europa musste sich halt ständig neu sortieren und überlegen, wie geht's jetzt weiter. Und bei den USA war eher das Problem, okay, plötzlich sitzen wir fest. Und wie sind wir denn hierher gekommen?
Ja, gut, das ist eine Erklärung. Teile Europas lagen in Trümmern.
Genau.
Also musste da was passieren, ne? In jeder Richtung.
Richtig. Und dementsprechend fand ich das ganz spannend, den Eindruck zu haben, dass Deutschland oder dass Europa da ein bisschen Vorreiter war. Aber witzigerweise bei den Stars aus den 60er Jahren, das sind auch die Namen, die ich halt auch gut kenne. Da ist Gene Hackman, Robert Duvall, Martin Sheen, Gene Wilder, Richard Dreyfuss, Donald Sutherland, Jack Nicholson, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Al Pacino.
Ja.
Die kennt man.
Die kennt man.
Und da muss man ganz ehrlich sagen, Steve McQueen steht hier noch, Warren Beatty, Robert Redford. Das ist so eine Zeit gewesen, in der Schauspieler groß wurden. Also und auch richtig groß, wo die, also wenn du heute dir Schauspieler anguckst, ja, natürlich, die haben Starlüren nicht, das sind Stars halt, aber so richtig dieses von wegen, wenn jemand sagt Robert De Niro, dann weiß man sofort, der gemeint ist. Jedenfalls mir.
Den hast du sofort im Kopf und auch Namen wie Gary Grant oder eben halt auch viele andere, die sind einfach präsent und die haben die Jahrzehnte auch überdauert.
Genau.
Wenn ich heute bei der Menge auch an Produktionen die Namen höre, da sind nicht viele, die wo ich sage, ach ja, der. Ingrid Bergman und war ja auch eine großartige Schauspielerin in der Zeit.
Ja, aber gut, dass du das Thema eröffnest. Es war leider schon ein Boys Club.
Okay.
Das heißt, diese ganze Veränderung mit von wegen der Regisseur als Auteur mit den Strippen in der Hand, das war nur für Männer vorbehalten. Das durften nur die Männer machen. Und bei
vorwiegend alte weiße Männer.
Wahrscheinlich. Und bei die Liste an wirklich bekannten weiblichen Schauspielerinnen aus der Zeit, ist weitaus kürzer als die der Männer. Da haben wir nämlich Meryl Streep, Faye Dunaway, Jane Fonda, Barbara Streisand, Diane Keaton, Sigourney Weaver, Karen Black. Da sind ein paar Namen dabei, die ich nicht lesen kann. Das tut mir leid, deswegen sage ich die nicht. Aber das ist eine sehr klein gehaltene Liste. Habe ich kurz überlegt, als ich mich vorbereitet habe, ob ich das sagen soll?
Ja, natürlich. Gehört doch dazu.
Oder ob man das Fass nicht öffnet, aber es war ein Boys Club. Also eindeutig. Und
naja, Wenn man sich überlegt, dass in den 60er Jahren die Frau sowieso noch nicht so weit emanzipiert war, dass sie, oder sagen wir mal, nicht so weit emanzipiert war wie heute.
Vor allen Dingen mussten sich die Frauen ja auch gerade in Hollywood unglaublich viel gefallen lassen.
Ich glaube aber, das ist heute auch noch so, oder?
Das ist heute auch noch so, heute redet man wenigstens drüber.
Denn wenn ich diese ganzen Berichte und von diesem Weinstein.
Ja, Weinstein.
Und Co., wenn man das alles so mitkriegt, dann sagt man sich, oh mein Gott, was ist denn das für ein Höllenloch?
Ja.
Die Filmbranche.
Ja, absolut, ne? Absolut. Nur das zu der Zeit war halt viel auch einfach so, ja, das machen wir hier so.
Ja,
da wurde halt kein Scheinwerfer drauf geleuchtet und geguckt, was ist da an Ordnung.
Es wurde unter den Teppich gekehrt und weg war's.
Ja.
Ich sag mal, der Aufstand und Aufschrei der Frauen, der ist ja erst viel später gekommen.
Ja, ja, ja. Vor allen Dingen auch das Verständnis als Frau, dass man eine Stimme haben darf. Und weil es ist ja, das ist ja super clever gemacht. Wenn wir jetzt mal ganz kurz das Patriarchat dekonstruieren, ganz schnell, zwischen zwei Bier, Moment.
Das hast du Moment, ja. Moment.
Also nur im Ansatz. Es ist ja clever gemacht, dass der Unterdrücker, dem uns zu Unterdrückenden, ohne dass er das mitbekommt, ständig sagt von wegen, du bist nicht mehr wert als das, was ich sage, was du wert bist. Und ich hatte es letztens mit einer Kollegin einfach darüber, dass bestimmte Begriffe auch in der deutschen Sprache speziell für weiblich gelten. Zum Beispiel zickig, hysterisch.
Mhm.
Das im Zusammenhang, wenn du mal drüber nachdenkst, wie oft sagt man, dass ein Mann hysterisch ist?
Nicht so oft, aber es passiert.
Ja, aber es fällt einem schon auf, wenn der Begriff im Zusammenhang mit einem Mann benutzt wird.
Man stutzte 2 bis 3 Mal.
Genau, und das ist halt das, ich finde das super spannend an der Sache, wie gesagt, ohne jetzt zu groß ins Detail zu gehen, aber unsere gesamte Gesellschaft hat ja kollektiv, natürlich, das ist ganz viel komplizierter, als wie ich es jetzt darstelle, aber kollektiv dafür gesorgt, dass Frauen sich immer eine Stufe drunter, wenn ich nämlich zu laut werde, wenn ich zu viel sage, wenn ich zu viel protestiere, dann werde ich anstrengend, dann bin ich zickig, dann werde ich hysterisch.
Okay.
Anstelle zu sagen, Moment mal, hat sie vielleicht einen Punkt, hat einen guten Grund, jetzt gerade hier einzugreifen.
Beim Mann sagt man dann, der ist selbstbewusst.
Genau, der weiß, was er will.
Der weiß, was er will, der geht seinen Weg.
Genau. Und das ist so ein
grundlegendes Ding. Ist mir schon klar.
Das ist total spannend, weil ich hatte meine These aufgestellt oder ich hatte mal behauptet im Zusammenhang mit einem Gespräch, dass ich als Frau, als Lehrerin immer erstmal beweisen muss, dass ich da vor die Klasse hingehöre. Also, dass ich, wenn ich in einen Raum reingehe, in eine Klasse, dass ich denen immer erstmal beweisen muss, dass ich das Recht habe, da als Autorität zu stehen.
Ja, dass du die natürliche Autorität hast. Nee, andersrum. Der Mann hat die natürliche Autorität.
Genau.
Die Frau muss es beweisen. Genau. Genauso, ja. Das ist die richtigere Weise.
Das ist so meine Theorie. Ich bin auch kein Sozialforscher in dem Sinne, deswegen kann ich das alles nicht sagen. Aber ich finde es, wie gesagt, sehr
deswegen
spannend.
Deswegen hast du ja gesagt, das ist eine Theorie.
Genau, das ist einfach nur so eine Beobachtung, die ich empfinde.
Ja, und die Frauen früher in den 60ern, die mussten natürlich, wenn sie was in dem Beruf werden wollten, zwangsläufig einiges über sich ergehen lassen oder aber eben die Konsequenz ziehen und sagen, okay, das ist nichts für mich.
Ja.
Beziehungsweise das Schauspielen schon, aber nicht die Art und Weise, wie ich hier weiterkommen soll.
Vor allen Dingen, wie oft hat man das auch früher nicht hinterfragt, jetzt auch als ich zum Beispiel die Bravo gelesen habe, dass man über Diven geredet hat. Gibt es männliche Diven gab es eine Zeit lang nicht, wurde nicht drüber geredet. Das waren dann Erfolgstiere. Aber eine Diva ist jemand, die ist anstrengend, mit der kann man nicht arbeiten, weil sie vielleicht zu viel will. Und heutzutage spricht man darüber und sagt so, vielleicht hat sie auch das Recht, weil sie sich das so gut erarbeitet hat, dass sie einfach ein paar mehr Forderungen hat, wie jeder andere Mensch auch. Aber es wurde einfach lange Zeit nicht hinterfragt. Und wenn man als Frau, gerade auch in den 60er Jahren, als Schauspielerin eher gesagt hat, nein, das mache ich nicht oder jetzt zum Beispiel die Nacktszene mache ich nicht oder diesen einen Dialog möchte ich nicht, dann konnte man mit der nicht arbeiten. Und zu der Zeit, als die Produktionsfirmen noch alles in der Hand hatten, war das natürlich auch problematisch, weil dann, die haben einen Stempel gekriegt, die Frauen.
Naja.
Also.
Schwierig.
Genau. Ich sage nicht, dass es bei Männern nicht auch Dinge gab, aber ja, ich rede jetzt eher aus der Position der Frau, weil ich nicht unbedingt für die Männer reden wollte.
Ja, und ich kann da für die Männer nicht reden, weil ich in dem Thema gar nicht drin bin. Ich bin da nur der Konsument, derjenige, der sich die Filme angeguckt hat und dann für sich entschieden hat, der gefällt mir nicht, da bin ich raus oder da kann ich was mit anfangen. Mhm. Und die Hintergründe waren mir vor allen Dingen auch in den 60ern natürlich vollkommen egal. Ne?
Ja, klar.
Der Film muss, wenn ich einen Film gesehen habe, musste der gut sein und mich mitnehmen.
Mhm, ja.
Ne? Auch als junger Mensch, da hat man schon so seine Ansprüche gehabt.
Also ich liebe ja nichts mehr, als etwas zu gucken und dann so einzutauchen, dass ich alles um mich rum vergesse. Das habe ich bei Musik und das habe ich bei Filmen so.
Ja, das haben wir ja vor kurzem wieder erlebt, allerdings mit einem neuen Film, ne?
Ja.
Nicht aus den 60ern, sondern diese 1000 Minuten.
Ja.
Nee, 1 Million Minuten.
1 Million Minuten, genau, alles gut.
Und der hat mich mitgenommen, der hat uns mitgenommen, das war großartiges Kino.
Das letzte Mal, als ich das hatte, war bei Alles steht Kopf 2.
Ja.
Wo mich das völlig überrumpelt hat, was da direkt am Anfang dargestellt wird. Das habe ich nicht, damit habe ich nicht gerechnet, war absoluter Blödsinn.
Aber gut, guter Blödsinn.
Ja, ja. Guter Blödsinn, ja, ja, mhm. Absolut. Das habe ich,
gesagt. Seitdem habe ich ja jetzt einen Spitznamen, den ich hier jetzt nicht weitergebe.
Kommen wir später nochmal drauf.
Ja, okay.
Mein Vater hieß nämlich manchmal ein bisschen zu entspannt.
Nächstes, was war Thema?
Was war Thema? Genau. Das Thema war, dass das Thema vorbei ist und ich hoffentlich einen kleinen Einblick geben konnte in die 60er Jahre und was filmhistorisch so ein bisschen passiert ist. Jeder, der Interesse hat, natürlich mehr nachlesen, ein bisschen mehr recherchieren, finde ich super. Ich mag wahrscheinlich nicht alle Einzelheiten und alle Details getroffen zu haben.
Weil ich glaube aber auch, dass das diesen Podcast sprengen würde, so wie wir ihn führen und führen wollen.
Ja, ich finde, vielleicht eventuell in einer späteren Folge irgendwann nochmal darauf zurückkommen und dann vielleicht ein, zwei Filme sich genauer angucken oder auch Situationen sich genauer angucken. Das fände ich nochmal ganz spannend, aber das müssen wir nicht heute.
Ja, das können wir dann mal vielleicht mal so machen.
Das Bier ist alle.
Ja, ich danke dir. Ich habe viele Dinge erfahren, die ich vorher nicht wusste.
Mhm.
Guck mal, auch in meinem Alter kann man immer noch dazulernen.
Oh mein Gott.
Ja, das ist gut so. Und vor allen Dingen finde ich, dieser Rückblick auf frühere Jahrzehnte macht einem heute einige Dinge bewusster,
mhm.
ja, die sonst einfach so verloren gegangen sind, irgendwo im Laufe der Zeit. Jetzt guckt man sich das nochmal etwas genauer an und sagt dann eben, oh, schau mal, so war das.
Ja, was ich auch ganz spannend finde, ist die Tatsache, dass man manche Zusammenhänge wieder sieht oder ganz anders sieht oder erkennt. Ich habe ja das Buch über Alfred Hitchcock als Hörbuch gehört von der Sprecher von einem der drei Fragezeichen. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen.
Ja, den weiß ich auch nicht.
Auf jeden Fall hat er ja ein Buch geschrieben, weil er ein ganz großer Hitchcock-Fan ist und hat halt mehr oder weniger seinen Lebensweg mit Hitchcock erzählt. Ganz, ganz gut gemacht. How to Hitchcock bei Jens Wawitschek.
Aha.
Ich hoffe, das habe ich richtig gesagt. Auf jeden Fall ein gutes Buch, kann ich empfehlen. Und da merkt man eigentlich, welchen Einfluss Hitchcock hatte auf die Filmwelt auch. Und die Zusammenhänge zu sehen und zu hören und zu wissen, okay, der hat das erste Mal so und so gemacht. Und das ist eigentlich gang und gäbe jetzt in der Filmindustrie. Das finde ich jedes Mal wieder spannend.
Ja, das ist auch spannend.
Mhm.
Ne?
Ja.
Okay.
Gut, dann gehen wir jetzt wieder unseres Samstags, wie wir das
machen. Ich danke dir für das Gespräch.
Na?
Ja. Und unseren Zuhörern wünsche ich ein schönes weiteres Adventswochenende.
Ich auch. Morgen einen schönen dritten Advent. Und dann hören wir uns dieses Jahr noch einmal.
Exakt.
Alles klar.
Und mit der Musik der 60er.
Ja.
Ich freue mich schon.
Was lange wird, wird endlich gut.
Jawohl. Also, bis dahin.
Wird gut. Wird.
Tschüss. Und wie gesagt, schönes Adventswochenende.